neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Warum der Spaziergang manchmal Arbeit ist. Die Vortragsreihe Demokratische Planwirtschaft in Zeiten der Klimakatastrophe von Lavanda Vaga verfolgte das Ziel, ein Panorama realer Alternativen zur marktförmigen Bewältigung der Klimakatastrophe darzustellen und zu diskutieren. In einer demokratischen Planwirtschaft müssen sämtliche Sorgetätigkeiten, auch die, die im emotionalen und räumlichen Nahbereich stattfinden, konsequent als Arbeit gezählt werden. Das klingt erstmal lieblos, alltagsfern und bürokratisch, ist aber eine notwendige Bedingung für einen gesellschaftlichen Neuanfang, der die Bezeichnung ökologisch, feministisch, emanzipativ wirklich verdient. So Heike Lutosch, die am 25. Juni 2025 in der Reihe sprach. Im Folgenden hört ihr den Mitschnitt ihres Vortrags aus dem Susi-Café in Freiburg.
Also ich habe erstmal eine kleine Vorbemerkung, die zugleich die Begründung dafür ist, warum mein Vortrag anders als ursprünglich geplant jetzt zwei Teile hat. Als Feministin an einer linken Debatte teilnehmen, die kein explizit feministisches Thema hat, heißt ständig hinterherlaufen, hier etwas flicken, dort etwas gerade rücken, gegenhalten, auf Leerstellen zeigen, erklären, fordern, beharren. Das ist in der Planungsdebatte nicht anders, obwohl sich diese Debatte ansonsten in vielen von anderen linken Debatten unterscheidet. Nämlich unter anderem darin, dass es zwar unterschiedliche Haltungen zu bestimmten Fragen gibt, aber bisher nie so etwas wie Fraktionen oder verhärtete Fronten entstanden sind. Im Gegenteil, die allermeisten Beteiligten sind permanent bereit, sich von ihren Mitdiskutanten und Diskutantinnen sozusagen eines Besseren belehren zu lassen, eine eigene Idee über Bord zu werfen, genau zuzuhören, neue Erkenntnisse zu integrieren, eine Frage ein für alle Mal zu klären und ad acta zu legen oder auch nochmal ganz neu zu stellen. Trotzdem gibt es auch in dieser so freundlich und konstruktiv geführten Debatte immer wieder diese Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als in die Rolle der mahnenden, manchmal auch zornigen Feministin zu schlüpfen und meinen Job zu machen. Hinterherlaufen, flicken, gerade rücken, erklären, beharren. Die Kritik wird übrigens immer äußerst freundlich aufgenommen, aber nur sehr schleppend integriert. Feminismus, Care-Arbeit ist immer noch ein Sonderthema, dem man sich inzwischen immerhin sehr offen und wohlwollend zuwendet. Aber dass zum Beispiel über kybernetische Planungstools oder über linke Anpassungsstrategien, Dark Socialism, linkes Preppertum und solche Sachen, gesprochen wird und automatisch, selbstverständlich, die Frage gestellt wird, was heißt das jetzt für die Care-Arbeit, was bedeutet das für Kinder und Kranke, inwiefern ist das ein Umgang mit dem hierarchischen Geschlechterverhältnis oder auch gerade nicht, das ist doch eher die Ausnahme. Ehrlich gesagt, mit dieser Art von Frust kann ich umgehen. Wenn man schon lange in der Linken ist, dann ist man es einfach gewohnt, dass Ideen lange dauern, bis sie irgendwo ankommen. Und es tut sich ja auch was, wenn auch nur langsam. Ein anderer Aspekt an diesem feministischen Mitdiskutieren in Debatten, die nicht feministisch per se sind, frustriert mich aber inzwischen richtig, richtig doll. Und euer total gutes und interessantes Arbeitspapier hat mir geholfen, diesen Frust auf den Punkt zu bringen, auch wenn das sicher nicht eure Hauptintention war. Der Punkt ist, und das ist überhaupt kein Angriff auf irgendwie einzelne Männer, sozusagen kein bisschen. Der Punkt, der mir aufgefallen ist und der irgendwie sozusagen in dem Moment wirklich artikulierbar wurde, als ich euer Papier gelesen habe, war, die Männer konstruieren, wir Frauen kritisieren. Die Männer agieren, wir Frauen reagieren. Und das Schöne und Besondere an dieser Debatte, nämlich das gemeinsame Vorausdenken, Modellieren, Durchspielen, geht uns, also den Frauen, auf diese Weise komplett durch die Lappen. Was mich an eurem Papier beeindruckt hat, ist, dass ihr euch darin nicht stundenlang an verschiedenen schon existierenden Beiträgen und Modellen abarbeitet, auch wenn ihr die sicher natürlich also zur Kenntnis genommen habt, sondern ganz frisch und sozusagen von vorne anfangt. Man spürt ein großes Verantwortungsgefühl gegenüber den Adressatinnen und der Sache und ein großes Zutrauen, dass das, was ihr zu dem Thema sagt, einen Unterschied macht. Fast so, als wäret ihr schon Mitglieder des von euch vorgeschlagenen obersten Planungsbüros. Ich meine das nicht sarkastisch. Man spürt einfach den Anspruch, das Problem als Ganzes zu erklären und ja, letztendlich zu lösen. Ich finde diesen Anspruch gut, dabei kommen gute Sachen raus. Für mich beeindruckend war zum Beispiel die Selbstverständlichkeit, mit der ihr das Problem der ökonomischen Planung unmittelbar als eines des politischen Entscheidens und Mitbestimmens auffasst. Das ist in der Planungsdebatte im Moment noch nicht selbstverständlich. Zwar besteht inzwischen Einigkeit darüber, dass ein rein algorithmisches Planen weder denkbar noch wünschenswert ist, aber ausgegangen wird, vor allem in den etwas konkreter ausgearbeiteten Modellen, ganz eindeutig von einer ökonomischen Rationalität. Die demokratische Mitbestimmung ist sehr häufig etwas, worüber man sich dann sozusagen als zweites Gedanken machen will. Also erstmal die Ökonomie und dann hinterher mal gucken, wie man das dann demokratisch hinkriegt. Aber zurück zu eurem Papier. Es kommen also gute Sachen raus und was ist mein erster Impuls? Neid. Und um auf keinen Fall auf diesem wirklich, wie ihr wahrscheinlich alle aus eigener Anschauung wisst, ziemlich doofen Gefühl hängen zu bleiben, habe ich beschlossen, meinen eigentlich schon fertigen Vortrag kurzerhand zum zweiten Teil des Vortrags zu erklären. In diesem zweiten Teil, ich will erstmal kurz sagen, was ich da machen will, möchte ich relativ ausführlich begründen, warum jegliche Care-Arbeit Arbeit ist und auch als solche gezählt werden muss. Es gibt dafür auch einen Anknüpfungspunkt in eurem Papier, also eine solche Stelle, einen solchen eben von mir beschriebenen Moment, in dem meine innere Feministin stramm steht und schon anfängt, den Rotstift zu spitzen sozusagen. Gemeint ist, dass ihr erst, und das können wir nachher gerne diskutieren, so etwas wie Konsumptions- und Nachbarschaftsräte einführt, lobenswerterweise, und ihr dann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ihnen gerade mal so eine Art zuarbeitende Rolle zugesteht. Die Produktionspläne werden nämlich eurer Skizze nach in den Betrieben gemacht und sie werden dann von der Buchhaltung, wie ihr das nennt, abgesegnet. Und die von den Konsumptionsräten ermittelten Bedürfnisse fließen dann erst zum Abgleich, schreibt ihr, also zur nachträglichen Korrektur überhaupt ein. Darüber hinaus sind die Konsumptions- und Nachbarschaftsräte, die in eurem Vorschlag offenbar auch für die nicht institutionalisierbare Care-Tätigkeiten zuständig sind, und das ist der Anknüpfungspunkt zum jetzt zweiten Teil meines Vortrags, also diese Konsumptions- und Nachbarschaftsräte sind, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich auch keine politischen Organe, sondern höchstens diejenigen, die die unmittelbaren Bedürfnisse abbilden und zur Geltung bringen. In dem eigentlich politischen Entscheidungsprozess kommen sie jedenfalls gar nicht vor, und sie entsenden offenbar auch keine Delegierten in den weltweiten Allgemeinen Rätekongress. Ja, als ob es bei diesem Thema sowieso immer nur ums lokale Klein-Klein ginge. Aber bevor ich da jetzt tiefer einsteige sozusagen und sozusagen meinen üblichen Job mache, erlaube ich mir kurz, einfach auch mal so eine ganz große Frage zu stellen und versuchsweise zu beantworten. Und damit komme ich zum ersten Teil meines Vortrags. Und die Frage lautet: Wie könnte eine demokratisch organisierte feministische Planwirtschaft aussehen? Und ich habe jetzt, vielleicht, wenn ihr sowas schon mal selber gemacht habt und diskutiert habt, man fängt sofort an zu zeichnen. Und ich habe euch jetzt mal so ganz oldschool so ein Handout mitgebracht. Könnt ihr mal rumgeben. Ich hoffe, ihr könnt meine nicht so besonders gute Schrift lesen. Ich würde, während das rumgeht, also das ist jetzt einfach mal so echt ein bisschen aus der Kalten von mir. Hier sind auch noch mehr, falls es... Hier gibt es noch mehr, wenn ihr wollt. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Licht, geht das? Ich weiß jetzt nicht genau. Naja, muss auch vielleicht nicht sein. Also, ich kann ja schon mal ein bisschen was sagen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht eingehend diskutiert mit irgendjemandem, das habe ich irgendwie relativ vor 2 Tagen mir so ein bisschen ausgedacht. Ganz kurz zur Voraussetzung dieses Modells. Die Produktionsmittel sind vergesellschaftet, Lohn und Geld gibt es nicht mehr. Das ist also schon vorher irgendwie passiert. Und was, wie, für wen und wie viel produziert wird, darüber bestimmen in dieser Gesellschaft nicht mehr der systemische Zwang zur Kapitalakkumulation und auch nicht die anarchischen Kräfte des Marktes, sondern bewusste demokratische Planungsprozesse, deren Ziel die Bedürfnisbefriedigung von Menschen und der Umgang mit der ökologischen Katastrophe ist. Noch weiter kurz zu den Voraussetzungen, die jetzt hier sozusagen gar nicht vorkommen, aber sozusagen vorher passiert sind. Diese demokratischen Planungsprozesse drehen sich ganz abstrakt gesagt darum, Bedürfnisse, materielle Ressourcen und Arbeitskapazitäten unter Wahrung planetarer Grenzen immer wieder so in ein Gleichgewicht, also ein mengenmäßiges, zeitliches, räumliches Gleichgewicht zu bringen, dass auf möglichst nachhaltige Weise mit möglichst wenig Arbeit für alle gesorgt ist. Das heißt auch, dass von der Gesellschaft, die ich mir hier vorstelle, alle Grundbedürfnisse, also Essen, Wohnen, Mobilität, Bildung, medizinische Versorgung, bedingungslos erfüllt sind. Also es gibt sowas wie Universal Basic Services. Genau. Ich würde euch jetzt mal kurz hier einfach mal so ein bisschen durchleiten durch diese. Genau. Also ich gehe aus von den Leuten. Das sind unten. Zum einen sind es die Konsumenten ganz unten und dann in der Mitte die ArbeiterInnen. Die allermeisten sind natürlich beides gleichzeitig. Die Gruppe der ArbeiterInnen ist also die der KonsumentInnen minus Kinder, Alte, Kranke, Beeinträchtigte und die, die aus irgendwelchen anderen Gründen gerade nicht arbeiten wollen oder können. Auch Menschen, die schwanger sind oder in Vollzeit ihre selbstgemachten Kinder zu Hause betreuen, sind ArbeiterInnen, dazu später mehr. Das seht ihr daran, dass die Elternschaft ein grünes Dach hat oben und die alles, was grüne Dächer hat, sind Betriebe. Im Mittelpunkt des Modells stehen Bedürfnisse. Ne, das ist jetzt die zweite Zeile von unten sozusagen. Da gibt es eine Grundversorgung, also bekannte Bedürfnisse und neue Bedürfnisse. Jetzt würde ich erstmal die bekannten kurz erklären. Also es gibt ja in der Planungsdebatte gibt so Konzepte, dass man sozusagen, das ist sowas wie so ein General Catalog, sowas wie so ein Amazon in sozialistisch gibt, wo jeder einzelne Mensch alles anklickt, was er oder sie so braucht. Und da habe ich mich an anderer Stelle schon mal drüber lustig gemacht, weil ich das irgendwie für Quatsch halte. Natürlich ist bekannt, auch heute schon, wie viel Menschen, was Menschen so brauchen. Also brauchen ein Dach über dem Kopf und gesundes Essen und eine medizinische Versorgung und gutes Trinkwasser und so weiter. Also da gibt es eigentlich nicht so viel. Der untere Teil ist ja Bedürfnisse ermitteln, der obere Teil ist Bedürfnisse erfüllen. Also in diesem unteren Bereich Bedürfnisse ermitteln kann man viel auf Statistik zurückgreifen und auf Erfahrungswissen. Das ist jetzt links unten sozusagen, da wo es um die Bedürfnisvermittlung geht. Also jetzt machen wir mal das Beispiel. Ich habe jetzt mal ein Beispiel, also das ganze Beispiel Kinder bekommen, als einen natürlich gesellschaftlich ausgesprochen relevanten Bereich. Da weiß man dann, es gibt ungefähr 100 Neugeborene im Jahr in diesem Bezirk. Davon sind 12 Risikoschwangerschaften, also brauchen wir, das ist einfach Erfahrungswissen und Statistik, 15 Notkaiserschnittsets. Zum Beispiel. Oder wir wissen, es gibt immer wieder Stau, wenn mehrere Schwangere gleichzeitig entbinden wollen. Wir brauchen ein Geburtshaus in diesem Bezirk. Und jetzt mal weiter mit dem Geburtshaus. Bauen tut dieses Geburtshaus, also dann gibt es diesen sozusagen diese konkretisiertes Bedürfnis, wir brauchen ein Geburtshaus. Bauen tut das natürlich ein Baubetrieb links oben. Planen im nicht architektonischen Sinne ist das in meinem Modell jetzt der Planungsrat Bau. Und der plant solche, der fragt sich solche Sachen, wo soll das Ding eigentlich stehen? Wie groß muss das werden? Ist das aus Holz oder aus Stein? Wie soll das eigentlich innen aussehen? Was brauchen wir da? Und so weiter. Wann soll es idealerweise fertig sein? Dafür ist der Planungsrat zuständig. Unten Mitte rechts steht da auch nochmal, was der ist, der Planungsrat. Wie der sich zusammensetzt, aus meiner, jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Kalten, da sind 30% feste Leute, die da immer sind. Das sind auch Leute, die eine Expertise haben in Planung. In irgendeiner Weise, dann würden 50% delegierte ArbeiterInnen aus Baubetrieben dort mitsitzen im Planungsrat. 10% Delegierte aus anderen Betrieben, also das heißt dann auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und 10% Delegierte aus aus den Konsumentinnenräten oder auch Einzeldelegierte. Also diese Planungsräte sind sozusagen die, die verteilen, Ressourcen verteilen, Aufträge erteilen, organisieren, kommunizieren, vermitteln, sicher auch entscheiden auf irgendeine Weise. Aber die Bau- oder die einzelnen Betriebe sind selbst organisiert. Also sie kriegen sozusagen Anfragen wie heute freie selbstständige Leute. Könnt ihr das machen? Wir brauchen das und das. Kriegt ihr das in der Zeit hin? Und die setzen sich als Kollektiv zusammen und fragen sich, ob sie das hinkriegen. Das davon, von dieser genau Vermittlungsarbeit, und haben wir denn jetzt überhaupt genug Holz dafür und wo kriegen wir das eigentlich her und so weiter. Von dieser Vermittlungsarbeit auf dieser sehr simplen Ebene kann ganz viel algorithmisch passieren. Das habe ich mir sagen lassen von Leuten, die sich mit solchen Sachen gut auskennen. Das ist, glaube ich, nicht trivial, aber es ist auch überhaupt nicht unmöglich, sozusagen. Sowas, das wird ja heute auch schon ganz viel innerhalb von großen Betrieben gemacht und so weiter, diese Art von Planung. Also die Räte sind sozusagen für die menschliche Kommunikation und für bestimmte schwierige Entscheidungen, die nicht algorithmisch getroffen werden, zuständig und für so eine Art, die haben so eine Vermittlerfunktion. Dann gibt es noch, was habe ich denn jetzt noch nicht gemacht, den Bezirksrat, das ist so ein ganz übergeordneter Rat, in den natürlich auch wieder die einzelnen Planungsräte Delegierte entsenden. Die Delegierten sind auf Zeit gewählt und haben auch unter Umständen ein imperatives Mandat, also sowas wie Berufspolitiker oder so gibt es nicht. Es gibt halt so Art Experten in den Räten. Genau, und natürlich wird im Bezirksrat, da werden dann, der ist dafür zuständig letztendlich, genau, jetzt nochmal ganz kurz, was ist der Bezirksrat? Der kommuniziert zum Beispiel planetare Grenzen von weiter oben, das wird euch weiter nächstes Mal dann erzählen, wie sowas funktionieren kann, dass man tatsächlich planetare Grenzen festsetzt und die auf pro Kopf runterrechnet zur Not. Und für diese Art von Kommunikation wäre der Bezirksrat zuständig. Und der ist auch so eine Art Vertreter für das große Ganze, also für die Reserven, für die Zukunft, für alles, was so von im Alltagsgeschäft sozusagen hinten runterfällt normalerweise, wenn es einfach nur um Bedürfnisse geht, die es schon gibt. So. Ich bin mir gerade, ob ich was vergessen habe. Genau, die andere Seite ist so ein bisschen, da geht es halt um Bedürfnisse, die neu sind, die überhaupt noch nicht in dieser Gesellschaft vorkommen. Und da ist der Ermittlungsprozess ein ganz anderer oder ein bisschen komplizierterer. Da gibt es so eine Art digitales Tool, was ich mir eben gerade nicht vorstelle wie ein Katalog, wo man nur ankreuzen muss, sondern wo es so eine Art Freitexteingabe gibt, also wo man sozusagen auf eine sehr organisierte, institutionalisierte Weise Bedürfnisse, Probleme, Fragen, Vorschläge sozusagen einbringen kann. Und dann gibt es eine öffentliche Debatte darüber und dann kommt idealerweise so eine Liste, konkretisierte Liste raus. Also wenn es in diesem digitalen Tool immer wieder in den Eintrag, irgendwie ist Geburtshilfe, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, eine ziemlich gewaltsame Angelegenheit in großen Teilen noch, also auch in dieser befreiten Gesellschaft, weil nicht alles auf einmal sich verändern kann. Also es gibt sowas wie Gewalt in der Geburtshilfe und das kommt immer wieder vor und dann gibt es eine öffentliche Debatte darüber und dann kann rauskommen als Bedürfnis sowas wie erstmal ganz low level, wir brauchen eine Umfrage unter Frischentbundenen. Wir müssen gucken, was da los ist als Gesellschaft. Das müssen wir uns genauer angucken. Und da wäre natürlich der Planungsrat Gesundheit mit beteiligt und ganz rechts vielleicht auch ein Forschungsbetrieb, der sich mit solchen Sachen auskennt, wie man sowas, solche Erhebungen dann macht. Also die rechte Seite ist sozusagen die sehr viel kompliziertere, sehr viel interessantere. Und ihr könnt jetzt, jetzt hoffe ich, dass ihr so ungefähr einen Überblick habt, wie ich mir das so vorstelle. Ich bin gespannt nachher, was ihr dazu sagt. Die Frage, die euch sich euch vielleicht aufdrängt, ist, was ist denn daran jetzt eigentlich feministisch? Außer, dass ich jetzt ein Beispiel die Geburtshilfe aus der Care-Arbeit im weitesten Sinne genommen habe. Ja, feministisch ist vor allem erstmal die Gleichstellung von Produktions- Care- und Kulturarbeit, und zwar die konsequente Gleichstellung. Also ich habe die zwar noch einzeln benannt, die Übergänge können ja auch fließend sein, aber so weit, dass eben auch sowas wie Eltern für Kinder sein als Arbeit wirklich wie in so einem Betrieb erstmal gezählt wird. Dazu gleich mehr im zweiten Teil. Dann ist sicherlich auch feministisch die politische Mitbestimmungsmöglichkeiten für alle Nicht-Arbeiterinnen oder für ArbeiterInnen in ihrer Rolle als KonsumentInnen. Also da, das ist das, was ich bei euch jetzt erstmal so bemängelt habe, dass es da kein wirklich institutionalisiertes Verfahren gibt, wie die da in diesem politisch-ökonomischen Entscheidungsprozess rein agieren können. Nochmal zu diesem Verhältnis von bekannten und unbekannten Bedürfnissen. Das wäre sozusagen so eine Art gesellschaftliche Grundentscheidung. Sowas wie diese 70% materielle Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, halten wir für unkompliziert. Also wobei mir klar ist, dass das natürlich ein Riesenakt wäre, das für die ganze Weltbevölkerung hinzukriegen und so weiter. Aber es geht, es ist ganz einfach. Also letztlich ist es nicht schwer. Und hier geht es auch, das ist auch nicht der Bereich, wo es um individuelle Bedürfnisbefriedigung geht. Also ob es jetzt irgendwie dieses Jahr mehr Auberginen oder Zucchini gibt und wer da irgendwie welche Vorlieben hat, sorry, das interessiert nicht. Sozusagen, wir brauchen alle frisches Obst und Gemüse und zwar auf der ganzen Welt. So. Und es gibt Bereiche, also in dem Wissen würde man das als Gesellschaft entscheiden, die viel, viel mehr Kraft, Gedankenkraft und viel, viel mehr Ressourcen auch erstmal brauchen. Die ganze Landwirtschaft muss neu organisiert werden, die Mobilität muss neu organisiert werden. Care-Arbeit muss völlig neu organisiert werden. Das ist ja immer so der Bereich, wo es immer so heißt, das ist irgendwie an sich gut und der Kapitalismus macht es nur schlecht. Das halte ich für falsch. Da ist ganz vieles im Argen, also siehe Gewalt in der Geburtshilfe, da muss man irgendwie ganz neu ran. Das Verhältnis zur Natur, das hat ja Samia letztes Mal, glaube ich, sehr stark gemacht, muss völlig neu gedacht werden. Und das ist der Bereich, dieser rechte Bereich, in dem ich das gerne sozusagen institutionell verankern würde. Also, und das war das, was für mich neu war und was für mich das Gute war, das wirklich auch mal mich so zu trauen, das so aufzuschreiben, zu sehen. Ich finde oder ich glaube, dass um diese Art von gesellschaftlicher Veränderung hinzukriegen, die nach den eigentlichen großen Veränderungen überhaupt erst anfangen muss, muss man das irgendwie institutionalisieren. Also aus meiner Sicht ist es feministisch, diese Veränderungsarbeit als Teil der ökonomisch-politischen Planung zu verankern. Und zwar ganz, ganz mit ganz klaren Strategien, Tools, sozusagen Instrumenten. Also letztlich geht es darum, als Gesellschaft in einer irgendwie geregelten Weise rauszufinden, worauf kommt es uns eigentlich an? Oder also runtergebrochen, was für eine Art von Geburtshilfe wollen wir eigentlich haben. Und genau diese Fragen, damit genau diese Fragen nicht wieder an der AG Feminismus oder ein Ethikrat oder sonst was ausgelagert werden. So, das war das Ergebnis erstmal meines ersten Teils. Jetzt würden wir auf eine ganz andere Ebene gehen, wenn ihr noch könnt. Und ich könnte immerhin, ich spare mir jetzt einen künstlichen Übergang, ich kann immerhin den Finger drauflegen, wo wir jetzt dann sind, nämlich genau bei diesen Elternschaften. Also nicht direkt bei denen, aber als Beispiel sozusagen. Ganz, ganz andere Ebene jetzt. Soll ich noch weitermachen oder braucht ihr mal Pause? Oder? Gut. Also. Der zweite Teil heißt, so wie es auch angekündigt war, Care in einer demokratischen Planwirtschaft oder warum der Spaziergang manchmal Arbeit ist. Was ich jetzt vorhabe, ist, euch eine zentrale feministische Forderung in Bezug auf Care-Arbeit und eine postkapitalistische, emanzipative, geplante Gesellschaft vorzustellen und dann ganz klassisch zu versuchen, das als These, als Forderung zu verteidigen. Und zwar gegen Einwände, die ich immer mal gehört, vielleicht auch eher rausgehört habe. Feministinnen werden in diesen Debatten nämlich häufig nicht offen kritisiert und das ist eigentlich voll schade. Also ich würde deswegen diese Einwände, von denen ich weiß, dass sie irgendwo da draußen sind, einfach ranzitieren und wenn mir das leicht fällt, sie kurz widerlegen. Aber vor allem interessieren mich natürlich die Einwände, die nicht so leicht zu widerlegen sind. Es gibt da so ein paar Knackpunkte in der Frage, die ich euch gleich erst vorstellen werde, wo es kompliziert wird. Und das ist ganz spannend. Das sind dann interessanterweise immer Fragen, die gar nicht auf Care-Arbeit beschränkt sind, sondern die ganze Gesellschaft betreffen. Um jetzt einfach gleich mitten reinzuspringen, die Forderung lautet, in einer befreiten Gesellschaft müssen sämtliche Sorgetätigkeiten, auch die, die im emotionalen und räumlichen Nahbereich stattfinden, konsequent als Arbeit gezählt werden. Jetzt kurz zur Konkretisierung erstmal dieser These, was meine ich mit befreite Gesellschaft? Das hatte ich schon gesagt, kein Geld, kein Privateigentum an Produktionsmitteln, keine Lohnarbeit. Diese Gesellschaft, das hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, zeichnet sich auch dadurch aus, dass so Dinge wie Essen und Schlafen und Zugehörigkeit und Bestätigung, sich ausruhen, wohnen, Spaß haben und die entsprechenden Sorgetätigkeiten, die dafür notwendig sind, nicht mehr wie im Kapitalismus bloßes Mittel zur Reproduktion der Arbeitskraft sind, sondern immer auch Selbstzweck. Also auch in einer befreiten Gesellschaft sind sie in gewisser Weise Mittel, dieses sich ausruhen zur Reproduktion der Arbeitskraft, aber immer auch Selbstzweck. Hoffentlich. Jetzt weiter in der Konkretisierung, was meine ich eigentlich mit Sorgetätigkeiten, die im emotionalen und räumlichen Nahbereich stattfinden? So sehr bestimmte heute familiäre Sorgetätigkeiten in einer nicht kapitalistischen Zukunft vergesellschaftet werden können, ich bleibe jetzt mal beim hoffnungsvollen Indikativ, also um nur ein Beispiel zu nennen, es wird öffentliche Kantinen geben, sodass Einkaufen und Kochen eher so eine Art Hobby werden darf und nicht diese nervige, zeitaufwendige Arbeit, die man jeden Tag machen muss, jeder Einzelne für sich oder jede Einzelne. So sehr wird es weiterhin meiner Meinung nach Sorgetätigkeiten geben, die außerhalb von Gruppen stattfinden können und vielleicht sogar müssen. Dazu gehört zum Beispiel alles, was mit dem Bereitstellen einer kontinuierlichen Bindung und Geborgenheit für Säuglinge und Kleinkinder zu tun hat. Sowas kann man nicht im Kollektiv machen, ist meine Meinung. Man könnte diese Art von Sorgetätigkeiten vielleicht auch nicht institutionalisierbare Care-Arbeit nennen. Gemeint sind auf jeden Fall jene Arbeiten, die heute unbezahlt im familiären Nahbereich verrichtet werden, minus all die notwendigen Tätigkeiten, die sich irgendwie ins Öffentliche auslagern lassen. Also Kantinen, Wäschereien und auch ein ganz enormer Faktor, die ganze Orga-Arbeit, die heute am Kinderabend dranhängt, die Kinder zum Schwimmunterricht anmelden und lauter so Kram. Immer konkurrenzgetrieben mit anderen Eltern und so. Da gibt es ganz viel, was sozusagen sehr wohl kollektiviert werden kann, aber eben nicht alles. Und dieser Bereich wird durch die Subtraktion zwar kleiner sein als heute, aber keineswegs klein, würde ich mal behaupten. Nach Berechnungen der Arbeitssoziologin Gabriele Winker, die hier in Freiburg, glaube ich, sogar sitzt, entfallen heute 56% der insgesamt geleisteten Arbeiten in Deutschland auf unentlohnte Care-Arbeit. 56% unentlohnte Care-Arbeit der ganzen Arbeit, also mit der Entlohnten und allem. Und vielleicht wären es aufgrund dieser Auslagerungen ins Öffentliche der möglichen in einer befreiten Gesellschaft nur noch 30%, ist jetzt so voll aus dem Bauch raus, aber immer noch ganz schön viel. Also es geht in der These um körperliche, emotionale und organisatorische Sorgetätigkeiten für Kinder und für kranke, beeinträchtigte und alte Menschen sowie um Hausarbeit, ums Putzen, ums Aufräumen, Wäsche waschen etc. Vielleicht Wäsche waschen kann man auch wieder durchstreichen. So. Also diese Arbeiten meine ich. Was meine ich jetzt mit als Arbeit zählen? Diese Formulierung hat zwei Aspekte. Zum einen den, dass Sorgetätigkeit Arbeit ist. Einfach ganz normale Arbeit, nicht Liebe, nicht Leidenschaft, nicht das Beispiel dafür, dass Freiwilligkeit und Arbeit sich nicht ausschließen. Schon gar nicht travail attraktiv, sondern einfach nur Arbeit. Dass Sorgearbeit erfüllend sein und Spaß machen kann, ist kein Gegenargument. Es gibt auch andere Arbeiten, die Spaß machen und für die kriegt man zum Teil richtig viel Kohle. Der zweite Aspekt ist der des Zählens, der jedenfalls auf der technisch-praktischen Ebene, zur politisch-moralischen Ebene später mehr, weniger kompliziert ist, als viele Männer glauben. Oder ja, meistens sind es Männer, die das irgendwie sagen, hä, wie soll das denn gehen mit dem Zählen? Also ich würde vorschlagen, als Arbeit einer Person erfasst, dokumentiert, gezählt, wird einfach die Zeit, in der diese Person die Hauptverantwortung für die Sicherheit und das Wohlergehen der umsorgten Menschen trägt. das wird auch unausgesprochen überall praktiziert. Also man teilt sich einfach rein als Eltern. Man sagt, jetzt bist du zuständig. Ich esse zwar noch mit Abendbrot, aber ich habe jetzt schon frei. Sozusagen, so habe ich das jedenfalls gemacht, so haben wir das gemacht. Also gezählt werden wird sozusagen die Zeit und nicht das Kuscheln sozusagen. Einfach die Zeit, die man zuständig ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Und davon abgesehen gibt es im institutionellen Sorgebereich genügend, auch schon jetzt genügend Konzepte von Bereitschaftsdiensten, die dafür sorgen, dass zum Beispiel das nächtliche Aufpassen auf den schlafenden Säugling nur ein Drittel oder zur Hälfte oder was auch immer als Arbeitszeit gezählt wird. Also auch das lässt sich ganz einfach lösen. Ließe sich ganz einfach lösen. Also nochmal konkretisiert und zusammengefasst, sich 2 Wochenenden im Monat um seinen dementen Vater zu kümmern, den Mitbewohner mit Diabetes bei allen Aspekten der Krankheitsbewältigung zu unterstützen oder die 3-Jährige von der Kita abzuholen, also die 3-Jährige der Nachbarin von der Kita abzuholen und den Nachmittag mit ihr zu verbringen, wäre in der befreiten Gesellschaft Arbeit, also Zeit, die ich von der Arbeitszeit abziehen könnte, die von einer Person in meiner Altersklasse im Allgemeinen erwartet wird. Und ihr seht schon, eine Arbeitserwartung braucht man dafür schon, in gewisser Weise, damit es irgendwie zieht. Jetzt kommen meine Argumente für die These. Mein erstes Argument wäre, also für diese These, auch diese Art von Sorgearbeit muss als Arbeit zählen, auf irgendeine Weise. Das erste Argument ist, dass nur so verhindert werden kann, dass Frauen auch in einer befreiten Gesellschaft weiterhin wesentlich weniger disposable time, wie Marx das nennt, haben als Männer. Im Jahr 2022 arbeiteten Frauen in Deutschland aufgrund der unbezahlten Care-Arbeit 69 Stunden mehr als Männer. Und zwar im Jahr. Und im ersten Moment dachte ich so, oh, das ist ja gar nicht so viel. Im Jahr 69 Stunden mehr. Und dann habe ich gedacht, 69 Stunden weniger zum Träumen, Füße hochlegen, feiern gehen, Freundinnen treffen. 69 Stunden weniger als Männer. Also ich will jetzt nicht so rumketzen hier, aber es ist schon ganz schön viel. Also mein Argument lautet, wenn man von Anfang an verhindern will, dass dieses Problem mit in die neue Gesellschaft geschleppt wird, dann muss man dafür sorgen, dass diese Mehrarbeit ganz materiell zu Buche schlägt. Gegen dieses Argument gibt es 2 Einwände, die alles andere als trivial sind. Der erste Einwand ist, eine befreite Gesellschaft, in der Arbeit nicht freiwillig ist, ist keine. Also ich habe ja diese Arbeitserwartung schon jetzt irgendwie in den Raum gestellt und dann heißt es sofort, dann ist das keine befreite Gesellschaft. Also die Formulierung einer allgemeinen Arbeitserwartung, die hieß irgendwie, jede gesunde erwachsene Person muss xy Stunden die Woche arbeiten, die ja die Voraussetzung dieser schönen Lösung des Mitzählens der Care-Arbeit wäre, ist an sich schon so autoritär, so der Einwand, dass man so etwas auf jeden Fall verhindern muss, ganz zu schweigen von dem Überwachen und Kontrollieren, das im Erheben, Dokumentieren und Zählen von individuellen Arbeitszeiten liegt. Mein Gegenargument ist, eine Arbeitserwartung ist noch lange kein Arbeitszwang, der tatsächlich aus meiner Sicht radikal abzulehnen ist. Und zwar sowohl in der punitiven, also strafenden, als auch in der erpresserischen Form. Also wie DDR wurde gestraft, BRD müssen wir ja nicht sagen. Wird man sowieso erpresst letztendlich als Lohnarbeiter. Auch jede Art von gerechter Kopplung von Konsumberechtigung an geleistete Arbeitszeit, wie Marx das vorschlägt, und auch zum Beispiel auch die Initiative Arbeitszeitberechnung, ist natürlich ein bisschen das Gegenteil von jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Also auch da wäre ich gar nicht dabei, irgendwie zu sagen, wer mehr arbeitet, kriegt mehr Konsumberechtigung oder so. Aber auch soziale Sanktionen, wie sie manchmal von Linken vorgeschlagen werden, sowas wie moralische Ächtung und Ausschluss, sind für Menschen alles andere als harmlos und deswegen aus meiner Sicht entschieden abzulehnen. Aber die Rückfrage ist natürlich berechtigt, was soll das denn sein, eine Arbeitserwartung, die nicht sanktionsbewehrt ist? Wie soll das gehen? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber weil man diese Art von Arbeitserwartung braucht, um der Ausbeutung von Frauen durch Männer und vielleicht auch von Handarbeiterinnen durch Kopfarbeiterinnen ein Ende zu setzen, wird es höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Also hier gibt es einen allgemeineren Punkt, da hatte ich ja vorhin gesagt, es gibt dann so ein paar Punkte, die gelten gar nicht nur für die Sorgearbeit. Im Grunde geht es um sowas wie eine wie soll ich das sagen, so eine nicht autoritäre Verbindlichkeit. Wie kriegt man das hin? Und das ist tatsächlich ein Thema, natürlich ein zentrales Thema für die befreite Gesellschaft insgesamt. Da geht es um alternative Rechtssysteme, darum, wie committen wir uns da und unter welchen Prämissen und so weiter. Also meine These ist, oder mein Argument ist, weil das für die Geschlechtergerechtigkeit so zentral ist und vielleicht auch aus klassenpolitischen Gründen wichtig wäre, also alle, die wissen, dass Arbeit auch ganz schön wehtun kann, finden das Konzept der Freiwilligkeit von Arbeit und das ganze Travail-Attraktiv-Modell absurd. Also wenn man mit Leuten redet, die wirklich zum Beispiel sehr körperlich arbeiten müssen, die finden das auch völlig absurd, die Vorstellung. Also genau um diese Art von, ich weiß nicht, ob Ausbeutung nicht im strengen marktischen Sinne jetzt, aber diese Art von Ausbeutung zu verhindern, braucht man eine allgemeine Arbeitserwartung. Und zwar in nicht autoritärer und trotzdem verbindlicher Form. Das ist sozusagen eine Aufgabe, die ich formuliert habe. Es gibt noch einen Einwand gegen dieses Argument mit der Arbeitserwartung. Die ungleiche Verteilung der Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen ist ein kulturelles Problem, das sich nicht so einfach mit einer materialistischen Lösung beheben lässt. So, das ist dann dieses ganze Argument, die Sozialisierung ist so, dass Frauen sich für Bindung und Beziehungen zuständig fühlen und Männer sollen nach Autonomie streben und das geht ganz tief in die Subjektkonstitution hinein, das bestimmt unsere Wünsche und unsere Träume, unsere Selbstbilder. Das heißt, wie die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft das damals vor ein paar Jahren mal formuliert haben, es braucht lange kulturrevolutionäre Prozesse, bis dieses, dass die Männer sich nicht um die Care-Arbeit oder weniger um die Care-Arbeit kümmern, bis das sich erledigt hat sozusagen. Heute gibt es auch noch den Vorschlag, man solle doch in einer befreiten Gesellschaft Gleichstellungsbeauftragte berufen und Quoten. Da denke ich so, nee, also da mache ich nicht mit, wenn das noch nötig ist, sozusagen. Mein Gegenargument gegen dieses wirklich auch wiederum nicht so ganz triviale, gegen diesen nicht so ganz trivialen Einwand ist, es gibt Bereiche, in denen das so ist, dass es so wirklich eine kulturelle Prägung gibt, die sich nicht so einfach so wegorganisieren lässt. Aber meine These ist, dieser Bereich gehört nicht dazu. Denn wäre tatsächlich eine echte materielle Gleichstellung der Care-Arbeit gewährleistet, dann würde das meiner Meinung nach sehr schnell dazu führen, dass Männer mindestens so viel Care-Arbeit übernehmen würden wie Frauen. Denn das Nichtverrichten von Care-Arbeit ist, wenn man sich stattdessen 69 Stunden mehr oder weniger an blauen Lenz machen kann, etwas sehr Vorteilhaftes, ein Privileg, das in letzter Instanz häufig auch mit Gewalt durchgesetzt wird. Wenn man aber statt Care-Arbeit im nahen Wohnumfeld zu übernehmen, entsprechende Stunden mehr Fahrräder montieren, Knie operieren oder Solaranlagen bauen muss, dann wird auch Männern sehr schnell auffallen, dass Care-Arbeit zwar nicht unbedingt schöner, leichter und besser als andere Arbeit ist, aber eben auch nicht schlechter, dass sie wie jede Arbeit auch ihre Vorteile hat. Zum Beispiel den, dass man sie im Schlafanzug verrichten kann, dass man öfter lachen muss und dass man, das ist wirklich ein großer Vorteil an dieser Art von Arbeit, dass man alles andere als austauschbar ist. Und selbst wenn die Männer aus irgendwelchen altgesellschaftlichen Bornierungen heraus diese Arbeit trotzdem seltener verrichten würden, was wäre daran eigentlich so schlimm? Denn das eigentliche Problem ist doch nicht die ungleiche Verteilung einer bestimmten Form von Arbeit, sondern die ungleiche Verteilung der Mußestunden. Also mein allgemeinerer Punkt wäre, der hier wieder auftaucht, beim Nachdenken über eine befreite Gesellschaft ist es sehr wichtig, die Kulturalität bestimmter Probleme nicht zu überschätzen, so wie in diesem Fall, das ist meiner Meinung nach eine Überschätzung, aber finde ich die Kulturalität bestimmter anderer Probleme, ich sage nur Autofahren, auch nicht zu übersehen. Also das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, ui, da habe ich Respekt vor, das reicht wahrscheinlich noch nicht mal alle Autos abzuschaffen, um diesen Impuls irgendwie in den Griff zu kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Stichwort Petromaskulinität und so weiter. Also das ist wirklich ein tief sitzendes kulturelles Ding, was man auch auf so eine Weise behandeln muss. Aber nicht die Verteilung von Care-Arbeit, meiner Meinung nach. So, jetzt zu meinem zweiten Argument. Warum diese Art von Arbeit als Arbeit zählen sollte. Nur wenn man das macht, so mein Argument, ist eine realistische gesamtgesellschaftliche Planung und Bilanzierung überhaupt möglich. In einer Planwirtschaft, also wo es ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, um die Deckungsgleichheit von Ressourcen, Arbeitskapazitäten und Bedürfnissen geht, braucht man einen möglichst genauen Überblick. Wie viel Arbeitskapazität ist eigentlich insgesamt vorhanden? Welche Arbeiten kosten wie viel Zeit? Es gibt dann nicht mehr dieses permanente, sehr flexible Einsaugen und Ausstoßen, das ist so ein Marx-Zitat von Arbeitskraft. Es gibt keine Reservearmee, es gibt keine autoritär durchgesetzte Schließung der Poren des Arbeitstages. Also diese autoritäre Art, Arbeit so einzusaugen, wie man sie gerade braucht, das gibt es dann natürlich nicht mehr. Und deswegen umso wichtiger ist es, dass man einen ganz genauen Überblick darüber hat, was ist, wie viele Arbeitskapazitäten haben wir eigentlich als Gesellschaft. Außerdem ist der Zweck der Planung von Arbeit in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft ja nicht nur die Deckungsgleichheit, sondern auch sowas wie gesamtgesellschaftliche Überlastung zu vermeiden oder monotone, ungesunde Arbeit zu vermeiden. Oder auch schnell arbeiten müssen, ist oft was ganz Schreckliches. Also es geht gar nicht nur um Effektivität. Also wenn man das nicht macht, diese nahe Care-Arbeit als Arbeit zählen, dann wird immer eine große Unbekannte mitgeschleppt in der Kalkulation letztendlich, in der Planung. Also wie gesagt, jetzt 56% und seien es dann irgendwann nur noch 30%. Der Einwand, den ich dagegen so raushöre, ist oft, aber würde dann die nominelle Arbeitszeit nicht eher gleich bleiben oder sogar steigen? Wäre das nicht schlecht sozusagen fürs Narrativ, dass wir dann, also das Narrativ geht ja so, wir müssen alle weniger arbeiten. Das habt ihr ja realistischer und tollerweise in eurem Papier auch schon komplett zerlegt. Fand ich eine total gute Stelle, wo ihr sagt, na, wenn man wieder irgendeine Form von Landwirtschaft machen will, die irgendwie was mit Anerkennung von Natur als eigenem Zweck oder so hat, dann wird da wieder mehr menschliche Arbeit reinfließen, also auch aus ökologischen Gründen. Ist so dieses Versprechen mit weniger Arbeiten, ja, naja, irgendwie eigentlich ein Quatsch. Und ist klar, wenn man die Sorgearbeit plötzlich mit dazu zählt, wirklich, dann klingt das erstmal ganz schön viel. Gesamtgesellschaftlich nominell wäre das viel, für Männer wäre es auch real mehr, nämlich genau 34,5 Stunden mehr im Jahr zu arbeiten. Allgemeinerer Punkt, beim Nachdenken über eine befreite Gesellschaft ist es wichtig, sich klarzumachen, welche Themen gut fürs Narrativ sind, also so eine Art von Mobilisierungskraft haben, und welche erstmal nicht so. Und diese zähle ich tatsächlich dazu. Also wenn man sagt, wir müssen die Sorgearbeit mitzählen, dann hat das so diesen dummen Nebenaspekt, dass das wirklich viel mehr Arbeit wäre. Aber allgemein gesagt, man muss sich klar machen, was Mobilisierungskraft hat und was nicht. Und das vor allem, um zu vermeiden, dass man über die Sachen, die nicht so anschlussfähig sind, gar nicht erst nachdenkt. Das ist irgendwie so eine ganz große Gefahr in dieser Debatte. Also so, ich sage nur das Beispiel Abschaffung der Kleinfamilie. Damit könnte man heute garantiert nicht irgendwie irgendeinen Hund hinterm Ofen vorholen. Damit sollte man nicht agitieren gehen. Und das heißt noch lange nicht, dass man darüber nicht in der Linken langsam mal nachdenken sollte. So, und das gut zu trennen sozusagen, das finde ich wichtig. Mein drittes Argument, könnt ihr noch? So, ich bin gleich fertig. Ganz schön viel. Sorry. Das dritte Argument für die Einbeziehung der Care-Arbeit als Arbeit. Nur so kommt diese Arbeit, also diese nahe Care-Arbeit, auf gesellschaftlicher Ebene auch qualitativ in den Blick. Obwohl diese Sorgearbeit im emotionalen Nahbereich vielleicht weiter in den privaten vier Wänden der Menschen stattfindet, ist sie als Teil der gesellschaftlichen Gesamtrechnung auch qualitativ von gesamtgesellschaftlichem Interesse. Also sie wird quantifiziert, mitgezählt und insofern ist es auch sofort, steht sie qualitativ plötzlich sozusagen im Rampenlicht. Sie wird als Arbeit radikal entprivatisiert, problematisiert, diskutiert, umorganisiert, eventuell auch neu erfunden. Das ist ein bisschen der Bereich, den hier unten rechts, den ich meinte. Also endlich fragt man sich dann auch als Gesellschaft, muss das eigentlich so sein? Müssen Frauen Fenster putzen und von Leitern runterfallen? Kann man da nicht irgendeine andere Möglichkeit finden? Oder müssen Eltern ihre Kinder zum Geigenunterricht selbstständig anmelden? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Also so diese ganze, oder muss Geburtshilfe so sein, wie sie ist und so weiter? so auch so ganz schwierige, schwammige Sachen können dann ganz anders von der Gesellschaft in Blick genommen werden. Also zum Beispiel sowas wie die kulturelle Obdachlosigkeit von Menschen in der Pubertät oder in den Wechseljahren. Es gibt so ganz, wie können Kinder mitbestimmen? Wie soll eigentlich Sterben aussehen? Das sind alles so Fragen, die ganz anders in den Blick kommen. Und zwar durch die Quantifizierung, meine These. Der Einwand, den ich dagegen höre, sozusagen in der Luft liegen sehe, höre, lautet, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Geht es während einer radikalen gesellschaftlichen Transformation nicht erstmal um medizinische Versorgung, darum, dass es genug Lebensmittel und Trinkwasser gibt, also ums Überleben? Und du willst über Pubertät und Wechseljahre reden? Mein Gegenargument lautet, das wäre ein Albtraum. Es gäbe tatsächlich die Gelegenheit zu einer radikalen und progressiven Gesellschaftsveränderung und heraus käme ein technokratisch genauso wie im Kapitalismus nur besser. Habe ich öfter gehört schon. Und da würde ich sagen, nee, nicht besser, ganz, ganz anders. Und das sind die, Zitat, feinen spirituellen Dinge von Walter Benjamin, die schon im Kampf selbst zugegen sein müssen, aber nicht, wie er schreibt, Zitat, als Vorstellung einer Beute, die an den Sieger fällt, Zitat Ende, also nicht als aufgeschobene Belohnung, nicht als entbehrliches Nice to have, sondern, Zitat, sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig. Und der allgemeinere Punkt für die gesamte Gesellschaft, befreite Gesellschaft ist, dass wir, glaube ich, sowas wie so einen Maximalismus der feinen und spirituellen Dinge brauchen. Bis dahin vielleicht erstmal.
Warum der Spaziergang manchmal Arbeit ist. Wir sendeten den Vortrag von Heike Lutosch am 25. Juni 2025 im Susi-Café in Freiburg. Sie sprach im Rahmen der Reihe Demokratische Planwirtschaft in Zeiten der Klimakatastrophe, die von Labanda Waga in Zusammenarbeit mit der FAU Freiburg organisiert wurde. Die übrigen Vorträge der Reihe könnt ihr übrigens auf rdl.de ebenfalls nachhören.